Das Modell steht im Garten, hängt im Baum, auch sehr lustig. Und draußen fahren die Fahrräder, die Autos vorbei. Auch das ist immer noch so. Das ist wirklich klasse.
Das Modell, von dem hier die Rede ist, das ist übrigens ein Mensch, eine Frau oder ein Mann, und zwar nackt. Denn das ist ja der Sinn des Aktmalens, den menschlichen Körper komplett zu studieren. Wie das zusammenpasst, Aktmalkurse mit Nackerten im Baum und ein abgelegenes Dorf auf dem Land, das hören wir heute in den Radioreisen. Und die Musik, die so beschwingt daherkommt, wurde auch in diesem Künstlerdorf aufgenommen. Diese interessante Begegnung verschiedener Lebenswelten findet in Österreich statt. Unser Ziel heute in den Radioreisen. Wir besuchen ein kreatives Österreich, das manchmal vor lauter Wintersport ein bisschen vergessen wird. Kunst auf dem Dorf, Baukunst in der Großstadt und schließlich Tipps zum selber was Neues ausprobieren. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir starten mit Musik aus Wien und die bringt uns gleich den richtigen Geist mit, nämlich ziemlich gute Laune. Egal, was sonst alles passiert, bei Buntspecht ist heute alles im Fluss.
Ganz egal, was vom Himmel fällt, ganz egal, ob die Liebe hält, ganz egal, was der Morgen bringt, ganz egal, I don't mind. Heute ist es schön, ja, heute ist ein guter Tag, alles ist im Fluss, ja, alles fließt im Fluss hinab. Heute ist es schön, ja, heute ist ein guter Tag, alles ist im Fluss, ja, alles fließt im Fluss hinab. Ist komisch und wirkt ganz so, als ob er ohne dich auskommt. Das kann unmöglich möglich sein. Die Welt, sie braucht dich insgeheim.
Doch was ich brauche, den Sturm vor der Stille. Ja, der Wind, der bläst mich tag. Obwohl grad gar nichts passiert.
Heute ist es schön. Ja, heute ist ein guter Tag. Alles ist im Fluss. Ja, alles fließt im Fluss hinab. Heute ist es schön. Ja, heute ist ein guter Tag. Alles ist im Fluss. Ja, alles fließt im Fluss hinab.
Bei Buntspecht aus Wien ist manchmal jedenfalls alles im Fluss. So entspannt und freundlich wie dieses Lied wird es jetzt gleich auf dem Land. Auch an einem Fluss, an der Raab nämlich. Ganz im Süden des Burgenlandes, weit weg von jeder hektischen Betriebsamkeit, liegt das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab. Den Ruf als Künstlerdorf hat sich der kleine Ort über Jahrzehnte redlich erworben. Die Liste der Gäste liest sich wie ein Who's Who der österreichischen Kunst- und Kulturszene der letzten 60 Jahre. Aber nicht nur Profis und Arrivierte sind hier willkommen, auch für Laien und Liebhaber gibt es immer einen Platz. Zahlreiche Seminare werden das ganze Jahr über angeboten, von der Druckgrafik bis zum Gitarrenkurs. Ralf Schumann hat das Künstlerdorf besucht und war gleich mittendrin.
Eins, zwei und eins, zwei, drei.
Das Burgenland ist eher etwas Flaches, es gibt guten Wein und keine wirklichen Berge. Also außer in Güssing gibt es einen Schlossberg, aber der ist übersichtlich.
Und stopp, zwei, drei. Nochmal.
Ich komme von der Klassik und mich spricht das bei dem Workshop unglaublich an, dass da vom Bauch heraus und vom Herz gespielt wird.
Und Schritt 2, 3, C7.
Das ist einfach zum Arbeiten und zum Schaffen wahnsinnig schön.
Wieder ganz und tiefer A7. Und G7.
Rund um meine Obstwiese in Neumarkt an der Raab schart sich ein halbes Dutzend historischer Bauernhäuser derart einträchtig, dass manche Besucher sie für den Ortskern halten. Doch die meisten standen ursprünglich anderswo und wurden nach und nach hierher verfrachtet, um sie vor dem Abriss zu bewahren und um sie als Atelierhäuser für die Künstlerkolonie zu nutzen, die hier seit den 60er Jahren entstand. Wenn Petra Werkowitz, die Leiterin, Besucher herumführt, beginnt sie den Rundgang gern im ältesten Haus am Platz. Fotos und Devotionalien erinnern an all die Schriftsteller, Maler, Musiker, die hier schon zu Gast waren.
Da sind wir jetzt bei der Urzelle des Künstlerdorfes. Da herinnen, da haben früher zum Beispiel der Handke und der Wim Wenders gewohnt. Da geht man herein. Da ist diese mittelalterliche Rauchkuche, man kann das noch riechen. Und da gibt es halt einige Porträts von den Leuten, die da waren. Hier haben wir den Wolfgang Bauer, den Peter Turini. Das hier ist der Ferri Zotter, der Gründer. Der war ein Neumarkter. Aber es waren auch hier der Ernst Jandl und die Friederike Mayröcker. Da haben wir die Martha Jungwirth und den Alfred Schmeller. Hier hat man eine schöne Runde. Der Giuseppe Sinopoli hat immer alle bekocht. Und das sieht man hier mit der Barbara Frischmuth und dem H.C. Artmann. Spaghetti mit Melanzani, das ist also eine Leibspeise gewesen.
Bis heute führt Neumarkt diese illustre Tradition fort. Während einzelne Künstlerresidenzen und Veranstaltungen sich über das ganze Jahr hinweg erstrecken, finden die populären Kunstkurse überwiegend im Sommer statt. Dabei wohnen und kochen die Gäste dann nicht nur in den strohgedeckten Karten, sondern werkeln, töpfern, meißeln, tanzen und schreiben nach Herzenslust. Die meisten Kurse erstrecken sich über 5 Tage und kosten 375 Euro. Diesmal haben sich 14 Musikerinnen und Musiker eingefunden, um sich in der Kunst des Gypsy Swing zu üben. Kursleiter ist einer seiner bekanntesten Vertreter, Dicknu Schneeberger.
Gypsy Swing ist die Musik der Sinti und wurde durch Django Reinhardt geprägt. Das ist der einzige europäische Jazzstil. Ist halt sehr stark geprägt durch dieses treibende Feeling, durch diesen Groove, der einfach das Herz berührt. Es ist eine sehr spontane Musik, feurig und hat Temperament.
Mit Julian Wohlmuth und Andy Sargmeister stehen ihm 2 weitere renommierte Jazzgitarristen zur Seite. Vormittags proben alle gemeinsam, nachmittags dann in kleineren Gruppen. Mal auf der überdachten Veranda, die einst das älteste Kino des Burgenlands schmückte, mal in einer Laube oder unter einem Apfelbaum. Nur der Hahn auf dem Mist funkt dazwischen und ab und an betätigt sich ein vorbeifahrender Trecker als Rhythmusmaschine.
Dieser Ort ist wirklich gütig zu uns, denn er bietet uns die Kraft und die Zeit und den Raum, um das machen zu dürfen, was wir wollen. Und das ist jetzt einfach Musik. Das geht in der Stadt nicht so gut, wo es viele Nebengeräusche gibt, wo andere Menschen einmal viel zu tun haben. Und hier im Künstlerdorf ist halt nichts. Da leben auch Menschen, wenige Menschen. Und was ich mitbekommen habe, sind das alles ruhige Menschen. Die haben halt nicht diesen Stress, ja.
Die Aura des Ortes führen alle als einen wichtigen Grund an, warum sie hier teilnehmen, manche schon zum wiederholten Male. Eva Zoller-Raffelsberger.
Ja, ich finde es einen sehr idyllischen Platz hier und finde das großartig, dass das erhalten wurde. Wirklich so wie aus der Welt ein bisschen in einer Oase da landen und hier hat das so viel Raum und Platz.
Die letzten Erhebungen der Alpen laufen hier in wogenden Hügeln aus, die dann bald selbst verebben und unvermittelt in die Pusta übergehen. Nicht die Höhe macht schwindlig, sondern die Weite. Auch die Raab benimmt sich ganz anders als die vielen tosenden Gebirgsflüsse Österreichs, schlängelt sich still und verträumt der pannonischen Tiefebene entgegen. Das Gelände ist frei zugänglich. In den 70er Jahren fuhr ein Bauer seinen Traktor einmal mitsamt dem Heuwagen in den Graben, so sehr überraschte ihn der Anblick einer Gruppe beim Aktzeichnen. Doch auch Frauen und Kinder strömten schaulustig herbei. Die Freizügigkeit der Bohème war für die Dorfbewohner damals eine Kuriosität. Auch Krimi-Autor Bernhard Eichner hat diesen Klassiker schon belegt.
Kurs habe ich letztes Jahr selbst besucht. Da ist es tatsächlich so. Also das Modell steht im Garten, hängt im Baum, auch sehr lustig. Und draußen fahren die Fahrräder, die Autos vorbei. Und das ist immer noch so. Das ist wirklich klasse.
Bald fand er diesen Landstrich so inspirierend, dass er für sich und seine Familie am Dorfrand ein Haus kaufte.
Was auch toll zu sehen ist, dass die Bevölkerung hier mit dem schon seit Jahrzehnten lebt. Also die sind es gewöhnt, dass da schräge Typen rumlaufen. Und das ist toll, dass das Miteinander da so wunderbar funktioniert.
Die großzügig ausgestatteten Druckwerkstätten zählen zu den besten in Österreich. Sie stehen Künstlern ganzjährig zur Verfügung, werden aber besonders von den Sommerkursen frequentiert, als Einführung in das jeweilige Handwerk, wie als Einladung zum Experimentieren. Petra Werkowitz schließt sie auf ihrem Rundgang mit ein.
Hier haben wir ganz viele Druckerpressen. Wir haben noch eine alte gusseiserne Kniehebelpresse aus dem Jahr 1890. Da werden Holzschnitte oder Linolschnitte drauf gedruckt. Oder da ist auch eine elektrische Presse für große Formate. Und dann haben wir noch eine weitere Werkstatt für Lithografie. Das ist der Druck vom Stein. Der basiert auf der Abstoßung von Wasser und Fett. Und das ist für mich immer große Magie. Also wenn man da zuschaut beim Druck, man könnte eigentlich Eintritt verlangen dafür. Also spannend ist das.
Finanziert wurde das Projekt lange Jahre von der Kommune und dem angeschlossenen Kulturverein. Entsprechend knapp war es meist bei Kasse. Seit einiger Zeit fördert nun auch das Land diese Vorzeigeeinrichtung. Auch Kurse und Veranstaltungen bringen bescheidene Einnahmen. Das Angebot umfasst eine breite Palette.
Es kommen viele Gäste, Urlauber zu uns und dann sind die immer ganz erstaunt, was für ein hochqualitatives Kulturprogramm hier geboten wird. Viele Ausstellungen, es gibt Konzerte, es gibt Lesungen, wir haben Filmvorführungen, Performances, Diskussionen und das zieht die Leute schon an. Die haben sich gedacht, da ist nichts und dann kommen sie nicht über die Runden, weil so viel Angebot ist.
All das nahm einst mit einer urtümlichen Bauernkarte seinen Anfang. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, so Werkowitz, versuchten ein paar Lokalmatadoren, Künstler in den strukturschwachen Süden des Bundeslandes zu locken. Sie kamen in Scharen, viele auf Zeit, etliche gar auf Dauer.
Dadurch haben wir rund um Neumarkt an der Raab, eben als Epizentrum, eine unglaubliche Dichte an Künstlerinnen und Künstlern, wie das wohl kaum irgendwo im ländlichen Raum sonst der Fall ist.
Einer, der immer schon hier war, ist der Bildhauer und Landschaftskünstler Peter Pilz, der auf einem der Hügel südlich von Neumarkt lebt.
Ich bin 55 geboren, da war jedes Haus noch Landwirtschaft und waren noch Tiere. Das hier war der Hof meiner Großeltern. Die hatten 2-3 Kühe und 2-3 Schweindeln und Kleingetier und waren Selbstversorger. So hat die Gegend ausgesehen. Das war natürlich sympathisch, keine Industrie. Und das hat anscheinend sehr vielen Künstlern gefallen und sind immer wieder gekommen. Und bis jetzt ist das so. Wenn ganz Junge kommen von der Akademie weg oder noch immer Studenten, die sind hochbegeistert hier und beginnen sofort zu arbeiten eigentlich. Das ist das Schöne dran, ne?
Den Magnetismus, den dieser Landstrich auf Kunstschaffende ausübt, erklärt Pilz mit einer Art Wahlverwandtschaft. Hier wurde und wird immer viel händisch gearbeitet.
Die anregende Wirkung war vielleicht das Selbsttun von der bäuerlichen Tätigkeit auch. Man hat gesehen, überall wird irgendetwas werkt an der Landschaft herum oder an den Häusern herum. Und auch das ist eine Anregung, wenn man merkt, hey, da entsteht etwas Neues.
Auf dem weitläufigen Gelände am Hang erinnert eine Installation an eine Roma-Siedlung, die hier in der Nähe bis etwa 1940 bestand.
Es hieß, die sind alle verschwunden. Dabei sind die wirklich deportiert worden und alle umgebracht worden. Und die Leute haben das auch unter den Teppich gekehrt. Ich habe dann ein künstliches Dorf gebaut, habe es eine neue Siedlung genannt. Und das sind verschiedene Häuser, die verschiedene Künstlerinnen designt haben. Und jeder setzt sich jetzt damit auseinander. Aha, das ist jetzt eine sogenannte Roma-Siedlung.
Unter den vielen Völkerschaften der Region waren die Sinti und Roma stets am verletzlichsten. Auch Digno Schneeberger ist es ein Anliegen, das Bewusstsein für ihre Kultur wachzuhalten.
Ja, ich bin auch ein Sinti. Ich bin auch ein Jenischer. Das sind zwei verschiedene fahrende Völker. Durch meinen Vater habe ich auch die Musik dann mitbekommen. Das ist so meine Verantwortung, die ich weiter am Leben zu halten. Denn vieles andere ist mir ja verloren gegangen aus diesen beiden Kulturen. Wenigstens habe ich noch die Musik.
Am letzten Abend des Workshops geben alle gemeinsam ein kleines Konzert. An die 50 Besucher genießen auf den Bänken an der Obstwiese diese Kostprobe pannonischen Lebensgefühls. Sie nehmen eine lang nachschwingende Freude mit aus dieser kleinen, großen Welt des Burgenlands, diese Enklave der Gelassenheit. Und dazu musikalische Ohrwürmer für 3 Wochen.
Die 3 Wochen Haltbarkeit für einen Ohrwurm würde ich jetzt anzweifeln. Ein echter Ohrwurm kann praktisch lebenslang anhalten. Hier kommt einer meiner persönlichen Bungalow von Bilderbuch. Bitte auf folgende Zeile achten und dann rufst du an mit deinem Handy und dann bist du wieder Candy. Allergrößte Ohrwurmgefahr.
Sagst du, kommst zu spät. Und dabei bist du schon viel zu spät. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause gehe. Dann rufst du an auf meinem Handy. Und dann bist du wieder Candy. Komm vorbei in mein Bungalow. Ich hab Snacks für die Lindner-Show. Mama kocht für alle. Mama kocht für mich und dich. Komm vorbei in mein Bungalow. By the rivers of cash flow. Wir trinken Soda, trinken Soda. Komm vorbei mit deinem Skoda.
Hier sind die Radioreisen auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Nach Österreich geht's heute und wer gerade im Winter immer nur an Sport denken sollte, an Pisten und Schnee und Après-Ski schlimmstenfalls, das ist ein Irrtum. Es gibt so viel anderes zu erleben in Österreich. Elena Paschinger hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese kleinen Schätze bekannter zu machen. Es geht um das Selbermachen, das Ausprobieren, das Einsammeln von neuen Erfahrungen und von neuen Begegnungen. Elena Paschinger betreibt einen Blog, der Creative Elena heißt, und genau darum geht's: Angebote zum kreativen Ausprobieren. Das Ganze hat eine professionelle Basis. Elena hat Kulturtourismus studiert und in Neuseeland ein ganzes Jahr lang eine Organisation kennengelernt, die genau das macht: kreative Erlebnisse vermitteln. Zurück in Europa hat sie sich auf die Suche gemacht. Da muss doch auch in Österreich was gehen.
Richtig, aber ich musste gar nicht lange suchen, denn mein Vater hat auch schon im Tourismus gearbeitet und dann haben wir eben zusammen Kreativreisen gegründet und haben dann vor der Haustür quasi von Wien bis Vorarlberg geschaut, welche Anbieter machen denn so Kreativkurse, Schnitzkurse, Kochkurse, Malkurse, Fotografiekurse, Kräuterkurse. Und da sind wir auf einiges gestoßen, ja.
Sie haben ja viel ausprobiert. Was ist Ihnen da jetzt spontan sofort im Kopf, wo Sie sagen, boah, das war eine tolle Erfahrung?
Ein Aktmalkurs auf der Alm. Das war ganz, ganz spannend. Das war in der Region Altenmarkt-Zauchensee im Rahmen eines Kreativfestivals. Die Natura Kreativ fand dort in den Sommermonaten statt und aus München kam ein Aktmaler und der hat mit interessierten Gästen auf der Alm oben haben wir ein Modell nachzeichnen dürfen und ich bin draufgekommen, dass ich eigentlich sehr gut Akt zeichnen kann. Das wusste ich gar nicht. Und das war dann natürlich, ist dann doppelt hängen geblieben.
Ich habe auch gelesen von einem Schmiedekurs.
Genau, da hat mein Mann zugeschlagen sozusagen. Das machen auch vorwiegend Männer, aber es gibt auch Frauen, die das machen. Man stellt dabei in einem zweitägigen Schmiedekurs im Südburgenland so typische dekorative Objekte. Mein Mann hat einen Kerzenständer geschmiedet oder vielleicht einmal eine kleine Form, wo man was einlegen kann. Also alles, was man in zwei Tagen unter Berücksichtigung, unter Anleitung rasch unter Anführungszeichen herstellen kann. Aber das war schon auch eine schöne Erfahrung, weil es in einem alten Freilichtmuseum mit alten Höfen stattgefunden hat und eben auch diese typische Schmiedeambiente richtig hergestellt wurde mit den Kursleitern.
Braucht man denn da jetzt besonders viel Mut, um irgend so ein Angebot mitzumachen, irgend so einen Kurs?
Nein, eigentlich gar nicht. Man einfach eine gewisse Offenheit und Neugierde. Da kommt man dann schon schnell rein. Also wenn man sich mal ein paar Stunden Zeit nimmt, vielleicht die Kamera weglegt und den inneren Beurteilungs... Man schaut immer, man muss das gleich alles beurteilen und kritisieren. Wenn man das mal kurz zur Seite legt und sich mal ganz einlässt, dann kommt man 2-3 Stunden später raus und denkt sich, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich mache das nochmal.
Also dieses Gefühl, irgendwas zu machen, was man noch nie vorher gemacht hat.
Auf alle Fälle, einfach machen. Super ist das. Weil dann kommt man zu diesem kindlichen Ursprungsfreudegefühl zurück. Diese innere Freude, die kann man gar nicht anders erlangen. Da muss man bei sich selber anfangen. Von außen kann einem das niemand geben.
Ich kann mir ja auch vorstellen, dass diese Gruppen an sich ganz spannend sind. Denn da sind ja tendenziell Leute, die neugierig sind.
Ja, und vor allem mitunter eben auch aus anderen Kulturen. Jetzt kann man sich vielleicht noch einen Sprachenmix vorstellen oder zumindest einen Dialektmix, wenn es jetzt bei derselben Sprache Deutsch ist, dann kommen die vielleicht alle aus anderen Regionen oder natürlich haben alle andere Wissensstände und manche sind vom Typ her extrovertierter und introvertierter oder wie auch immer gelagert. Und das kann aber zurückhaltenderen Menschen helfen, wenn da welche dabei sind, die vielleicht auch mal kurz das Ruder übernehmen oder durch die Tätigkeit werden dann irgendwann sowieso alle gleichgestellt, weil alle sich in gewisser Weise vertiefen müssen und dann sind vielleicht die Persönlichkeitsunterschiede gar nicht so wichtig. Spannend.
Haben Sie auch Sachen, die man in Deutschland machen kann?
Da war ich in Oberammergau anlässlich der weltberühmten Passionsspiele. Und dort konnte ich mit einem der Schnitzer, der auch für den Bühnenaufbau zuständig ist, einen Schnitzkurs machen. Und das war natürlich dann schon sehr beeindruckend, weil wir im Gespräch mit ihm in seinem Haus, sagen wir so, ich habe viel mehr Hintergrundinformationen erfahren, als ich das sonst als normaler Besucher bekommen hätte.
Ist das vielleicht auch der Reiz an der Sache, wenn man da vor Ort ist und so einen Kurs macht, wo einem Menschen was zeigen, die das selber beherrschen und auch eben verwurzelt sind in dem Ort, dass man da eben viel mehr lernt, als nur jetzt halt Schnitzen und Schmieden ausprobieren?
Ja, absolut, weil man geht zum Beispiel eine Straße hoch, wo nur Einheimische wohnen und geht in die Werkstatt vom einheimischen Kursleiter. In den Ortsteil kommt man sonst gar nicht vorbei. Also das ist aber weltweit so. Also man kann so vieles Unterschiedliches machen. Es gibt auch in Portugal und Spanien sehr viele schöne Angebote. Das Klassischste, was vielleicht auch viele jetzt schmunzeln werden, ist zum Beispiel, dass man in Spanien lernt, eine richtige Paella zu kochen. So eine große Pfanne für 12 bis 15 Leute. Da gibt es ja Riesenpfannen. Und das ist natürlich auch alles eine Kulturform, eine gewisse Technik. Und wenn man das mal selber macht, dann versteht man, warum die genau dort vor Ort eben so besonders ist und was auch die Kulturgeschichte dazu ist, dass das nicht bloß ein Gericht auf der Speisekarte im Ausland ist, sondern dass da das Wissen von vielen Generationen drinnen steckt. Das ist höchst faszinierend.
Also kochen ist sowieso wahrscheinlich eine gute Idee.
Ja, damit können auch in meiner Erfahrung ganz ehrlich die allermeisten Leute sofort etwas anfangen. Weil manche haben vielleicht bei Handwerk oder Kunst die Scheu, ich bin ja nicht kreativ, ich kann ja nicht schnitzen, ich kann ja nicht malen und so weiter. Das stimmt nicht. Es ist bei jedem Kurs noch widerlegt worden. Und beim Thema Kochen ist natürlich, oder auch bei Fotografiekursen, da ist natürlich die Hemmschwelle recht gering bei den meisten, weil halt viele schon im Alltag damit Berührung haben, genau.
Es gibt jetzt noch ein neues Thema auf Ihrer Seite. Da geht es um Urlaub mit Kindern, denn da sind zwei kleine Kinder mit ins Leben dazugekommen.
Also was mir am allerersten immer da einfällt, ist typischerweise Urlaub am Bauernhof, wo es auch um Tiere geht oder was man da lernen und machen kann, die Arbeitsschritte oder vielleicht auch mal Butter selber herstellen, wo die Kinder ein bisschen mitmachen können. Alles, was recht unkompliziert ist oder wo sie rasch mitmachen können, das geht in die richtige Richtung, genau.
Wie ist denn Ihre Erfahrung? Ist es wichtig, dass man das vorher alles plant und sich schlau macht oder hat man auch Chancen, wenn man direkt vor Ort ist und sagt, Mensch, so, ich mache da jetzt mit?
In nahezu jeder Region kommt man mit ein bisschen Recherche auf genau solche Themen. Und da bietet eben Kreativreisen Österreich oder auch die örtlichen Tourismusverbände mit den Erlebnisprogrammen immer eine gute Anlaufstelle. Also an und für sich ist noch bei jeder Urlaubswoche irgendeine Art kreatives Kulturprogramm dabei und oftmals eben auch schon mit dem Mitmachcharakter, weil ja zum Beispiel gerade auch Museen gefordert sind, dass sie weggehen vom passiven Kulturerlebnis. Die Gäste wollen ja viel mehr als nur alleine quasi herumgehen und irgendetwas von der Wand lesen, sondern die wollen ja unterhalten und informiert werden. Stichwort Edutainment, im Erlebnispädagogik. In diese Richtung gehen ja auch viele Museen schon längst. Und da gibt es schon sehr viele auch aktive und kreative Kulturprogramme.
Elena Paschinger war das, Fachfrau für Kreativurlaub. Creative Elena, so heißt ihre Homepage, mit ganz vielen Tipps und vor allem mit der Ermutigung, einfach mal trauen, einfach mal ausprobieren. Und ich finde, das, was sie gerade gesagt hat, alles andere mal beiseite legen und sich wirklich vertiefen in eine Sache, das hat etwas Magisches. Wir bleiben in Österreich, musikalisch natürlich auch, und jetzt geht's endlich in die große Stadt. Hier ist der Nino aus Wien, ein waschechter Werner.
Ich bin ein waschechter Werner, ich bin geboren zum Schwärmen. Ich stirb in die Arm von einem Konditor. Ich iss meine Torten und mein Sushi, ein Hase mit Gurkeln, und dann geb ich dir ein Bussi. Ja, ich und die Erne sind zuckersüß mit Fernweh. Sie will zu den Palmen und kommt nur noch schön blub. Das Meer ist herrlich, nur die Berge, die stören mich. Wir fahren Kaisermühlen mit dem Elektroboot herum.
Waschechter Werner, waschechter Werner, waschechter Werner, er ist waschecht.
Ich bin ein waschechter Werner, typisch und konträrer. Kaffeehaus, das heißt für mich überall sein. Taverne. Lederhosen stehen da, ich trag mein Gin und trink mein Wein. Die Kunst ist bunt, der Schmäh ist gefährlich. Wien ist ein Kuss, den ich so gern mächert. Die Form im Taxi bis noch schwächert.
Radioreisen auf Bayern 2. Wir sind heute in Österreich unterwegs. Das Land ist bekanntlich eher klein, ganz ohne Meer und trotzdem erstaunlich vielfältig. Hochgebirge und Tiroler, Weinberge und die Donau, flach ist es am Neusiedler See und dann gibt's noch ganz was anderes, Wien. Weit weg vom Alpenösterreich und nicht immer heiß und innig geliebt von den anderen Bundesländern. Unsere letzte Station heute ist also Wien, die Metropole. Ex-K&K-Hauptstadt und rotes Wien gleichzeitig. Eine weltoffene Stadt, die Richtung Süden und Osten schaut und trotzdem immer bei sich ist. Eine kluge Stadtpolitik seit den 30er Jahren verhindert, dass Wien genauso krass gentrifiziert wurde wie viele andere Metropolen. Im Gemeindebau lässt es sich immer noch günstig wohnen, in bester Lage. Hier kommt gleich noch ein Beispiel für diese besonderen wienerischen Entscheidungen. Das muss man nämlich erstmal schaffen, dass eine Müllverbrennungsanlage zu einem Touristenmagneten wird. Schuld daran ist der Wiener Vorzeigekünstler Friedensreich Hundertwasser. Verena Meyer ist mit der U-Bahn hingefahren.
Draußen nur bitte aufpassen. Sollten noch Fahrzeuge kommen?
Das ist Georg Barisch. Er arbeitet für Wien Energie. Das städtische Energieunternehmen.
Ja, die erste Station, wir können ruhig runtersteigen. Für die Müllsammelfahrzeuge sind hier zwei große Wagen. Jedes Fahrzeug, das hier herkommt, muss abgewogen werden. Wir sehen unser Gewicht hier.
Rund 150 Kilo zeigt die Waage
an. Wenn wir jetzt hier ein Müllsammelfahrzeug stehen hätten, hätten wir hier ein Gewicht von etwa 20 bis 22 Tonnen. Ja? Und 6 Tonnen davon, das ist Müll. Ja?
Haltestelle Spittelau. Ungefähr 10 Minuten dauert die Fahrt mit der U4 vom schmucken Karlsplatz hier hoch in den Norden, immer am Donaukanal entlang. Die meisten nehmen die U-Bahn in die andere Richtung, denn dort steht das Schloss Schönbrunn. Aber in Spittelau gibt es eben die wahrscheinlich schönste Müllverbrennungsanlage der Welt. Sie ist Ausflugsziel, gehört quasi zu jeder ernst gemeinten Sightseeing-Tour in Wien dazu. Gestaltet hat sie der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser. Der markante Turm überragt die ganze Stadt. Ein schmaler Schlot, auf dem ziemlich weit oben ein vergoldeter, runder Aufbau sitzt. Ein wenig wie der Berliner Fernsehturm im Disco-Look. Das Gebäude selbst ist kastenförmig, aber voller Ausbuchtungen und geschwungener Kanten. An einer Seite wachsen Bäume auf einer kleinen Terrasse. Auf den Ecken stecken goldene Kugeln. Die Fassade ist im typischen Hundertwasser-Stil gestaltet. Ein wenig, als hätten Kinder sie bemalt. Im Servicezentrum warten Kunden mit Fragen zu Gaspreisen und Heizrechnungen. Im hinteren Bereich findet sich ein kleiner Kinoraum. Hier geht es um ganz andere Zahlen.
Herzlich willkommen hier bei uns bei Wienenergie. Herzlich willkommen in der schönsten Müllverbrennungsanlage der Welt.
Rund 10.000 Interessierte aus aller Welt führt Georg Barisch jedes Jahr durch seine Müllverbrennungsanlage. Zu Beginn verkündet er stolz die beeindruckenden Fakten. 250.000 Tonnen Hausmüll werden hier jährlich verbrannt. Wärme und Strom für über 50.000 Haushalte erzeugt. Beeindruckend. Aber viel wichtiger natürlich das Design. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Dafür müssen wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Errichtet wurde die Anlage Ende der 1960er Jahre. Müll als Energiequelle, damals ein revolutionäres Konzept. Die Wärme wurde für die umliegenden Krankenhäuser, Bäder und Haushalte eingesetzt. Bis zu jenem Tag im Mai 1987. Die dunkelste Stunde in der Geschichte der Müllverbrennungsanlage, wie Georg Barisch sagt.
Es war die Nacht des 15. Mai 1987, die Spittelau brennt. Ein Großbrand hat die Anlage völlig zerstört. Wir hatten damals Glück, es gab weder Tote noch Verletzte, aber auch ein großes Problem. Aufgrund des Brandes konnten wir hier in der Spittelau für mehr als 2 Jahre keinen Hausmüll verbrennen. Der Müll musste damals auf der Mülldeponie am Rautenweg abgelagert werden.
Die Anlage sollte so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Und zwar als modernste und umweltfreundlichste ihrer Art.
Und es hat auch geheißen, die Spittelau soll völlig neu gestaltet werden. Sie soll zu einem Kunstwerk werden. Damit wurde ein österreichischer Künstler, nämlich Friedensreich Hundertwasser, betraut. Hundertwasser war anfänglich aber sehr skeptisch. Er hat gemeint, nein, eure Dreckschleuder, die werde ich euch nicht behübschen.
Hundertwasser war ein passionierter Umwelt- und Naturschützer. Das zeigt schon sein Künstlername. Aus Friedrich macht er Friedensreich, ein Reich für den Frieden. Geboren wurde Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelblut, so sein voller Künstlername, als Friedrich Stohwasser, am 15. Dezember 1928 in Wien. Schon als Kind begann er sich künstlerisch zu betätigen. Im Schulzeugnis wurde sein außergewöhnlicher Farben- und Formsinn gelobt. Obwohl seine Kindheit von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs geprägt war, malte er märchenhafte, farbenfrohe Landschaften und ersann paradiesische Welten.
Er träumt ja von einer abfallfreien Gesellschaft. Wir haben ihn aber dennoch überreden können. Wir haben ihm auch gesagt, wenn wir Spittelau jetzt nicht hier hätten, dann würden 60.000 Haushalte mit ihren Schloten ohne eine Rauchgasreinigung die Wiener Luft verpesten. Das hat ihm zum Denken gegeben. Er hat dann sehr lange nachgedacht, ein ganzes Jahr.
Zeit seines Lebens kämpfte er für die Rettung der Meere, den Schutz des Regenwaldes, betrieb Recycling, bevor es zum Trend wurde. In seinen Bauten nutzte er Wasser- und Sonnenenergie, installierte Humustoiletten und grüne Oasen. Die Menschheit, so Hundertwassers Vision, sollte wieder mehr im Einklang mit der Natur leben. Und nun sollte er eine dreckige Müllverbrennungsanlage entwerfen? Die Stadt versprach ihm, eine hochwirksame Rauchgasanlage einzubauen, dank der kaum noch Schadstoffe in die Luft gelangen.
Und dann hat er zugesagt, unter 3 Bedingungen. Die erste Bedingung war der Einbau dieser Rauchgasreinigungsanlage, das haben wir ihm schon versprochen. Die zweite Bedingung war der Aufbau einer umfassenden Mülltrennung in Wien. Es gab vorher schon eine Mülltrennung, aber so wie wir sie heute kennen, das geht auf den Hundertwasser zurück. Und die dritte Bedingung war, dass sich niemand in seine Planungen einmischt. Nachdem er das alles neu gestaltet hat, hat er die Spittelau zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich eine der Top-10-Sehenswürdigkeiten.
Bis zur abfallfreien Gesellschaft, von der Hundertwasser geträumt hat, ist es noch ein weiter Weg. Bis dahin lautet die nachhaltigste Strategie Müllvermeidung, Mülltrennung, Müllverbrennung. Wie das funktioniert, zeigt Georg Barisch im Innenhof.
Wir haben natürlich auch hier die Gestaltung Hundertwasser im Außenbereich überall.
An der Einfahrt zur großen Halle stehen geschwungene pinkrote Säulen, wie aufgereihte Perlen. Daneben duckt sich ein kleines Häuschen mit pilzförmigem blauem Dach in eine Hausnische. Die Fassade ist mit gelben Klecksen und bunten Linien bemalt. Ein toller Arbeitsplatz, meint Georg Barisch.
Weil wir immer die Mischung sehen zwischen Natur, zwischen Technik und Kunst. Die ist hier überall in der Spittelau greifbar. Wir haben auch so Baustellenfolien damals gemacht mit der Universität für angewandte Kunst. Wir haben hier jahrzehntelang Vernissagen gemacht, viermal im Jahr. Das ist leider aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich.
Die Müllverbrennungsanlage in Spittelau beweist, Nutzgebäude müssen keine tristen Betonbauten sein. Hundertwasser machte aus seinem ehemals nüchternen Zweckbau ein farbenfrohes Kunstwerk. Dieser Stil prägte seine gesamte Arbeit. Unzählige Bilder, Grafiken, Tapisserien und mehr als 40 Bauten schuf er bis zu seinem Tod im Jahr 2000. Hundertwasser sah in Häusern, nach der Epidermis und der Kleidung, die dritte Haut des Menschen. Deprimierende Architektur macht die Seele krank, lese ich an der Wand des Treppenhauses auf dem Weg nach oben. Ein Zitat von Hundertwasser. Schönheit ist ein Allheilmittel, heißt es ein Stück weiter. Wie toll wäre es, wenn all unsere Nutzgebäude, Krankenhäuser, Kraftwerke, Fabriken farbenfroher und freundlicher gestaltet wären. Die Müllverbrennungsanlage in Wien beweist ja, dass es geht. Und dennoch ist sie bis heute eine absolute Ausnahme. Die Arbeiten beginnen 1988 und dauern knapp 4 Jahre. In den Folgejahren gestaltet Friedensreich Hundertwasser noch andere Nutzgebäude. Den Bahnhof der Hansestadt Uelzen, eine österreichische Autobahnraststätte, ein Toilettenhäuschen in seiner Wahlheimat Neuseeland. In diesem Land ist der im Jahr 2000 verstorbene Künstler auch begraben.
Ja, hier sind wir jetzt im Bereich der neuen Hundertwasserstation. Auf einer Dachterrasse entsteht ein Wald. Es werden verschiedene Schaustücke, die Hundertwasser betreffen, hier demnächst zu sehen sein. Wir haben einen eigenen neuen Holzstiegenturm gebaut, der noch begrünt und bemalt wird, um auch das Werk Hundertwassers hier ein bisschen näher darstellen zu können. Wir sind jetzt da in den letzten Bauphasen hier, also man sieht, die Pflanzen werden gerade eingesetzt. Demnächst werden wir das auch hier eröffnen.
Begrünte Dächer und Fassaden. An Bauten von Hundertwasser grünt und blüht es gewaltig. Das bekannteste Beispiel in Wien ist das Hundertwasserhaus. Ein Sozialwohnungsbau, den der Künstler in den 1980er Jahren gestaltet hat. Mehr Wald als Haus. Über 200 Bäume und Sträucher wachsen auf Balkonen, Dachterrassen und Fassaden.
Schauen wir mal, ob wir zum Kranfahrer rein dürfen.
Wir bekommen jetzt erstmal einen Einblick in das Herz der Müllverbrennungsanlage.
Servus, darf ich dich kurz stören? Ich habe eine junge Dame, eine Journalistin.
Der Kranfahrer sitzt in einer kleinen, verglasten Kabine. Vor uns eine Wand aus Müll, 22 Meter hoch.
Ja, wir sind jetzt in einer der beiden Krankabinen. Der Kollege Kranfahrer hat die Aufgabe, den Müll, der unter uns da reingefallen ist, nach oben zu bringen. Er schlichtet ihn auf und dann, man sieht da sehr viel schon an Müll, dann mischt er ihn, er holt große Stücke raus. Also da drüben sieht man einige Stücke, die wir gefunden haben. Badewannen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde, Bettgestelle, Fahrräder, Matratzen, eine halbe Kuh. Ein ganzes Auto haben wir hier drinnen schon gefunden. Ja, das muss er rausholen.
Nach einer Stunde bei über 850 Grad bleibt nur noch die sogenannte Schlacke. Steine, Glas, Mineralien, die man zu Beton weiterverarbeitet. Und einige Reststoffe, die zur Endlagerung in Salzbergbaustollen gebracht werden. Zum Abschluss gehen wir noch hoch auf die Dachterrasse.
So, jetzt gehen wir ein Stück nach oben. Keiner mehr da. Geht sie das aus irgendwie mit dem Helm?
Passt.
Ja, passt, super. Ja, dieser Führungspfad führt uns dann vom Hundertwasserturm kommend über einen Holzsteg hier rüber.
Wow, das ist eine Aussicht.
Die Aussicht ist sehr gut.
Oben wartet nicht nur eine beeindruckende Aussicht, sondern ein weiteres künstlerisches Highlight. Die Hundertwasserkappe. Blau-rot und bauchig, so wie sie der Künstler meist trug. Diese hier ist mehrere Meter groß und sitzt auf einem kleinen Türmchen.
Das war eigentlich nicht wirklich seine Idee. Denn bei der ersten Bauverhandlung, die er mit unserer Bauabteilung geführt hat, hat man verschiedene Details besprochen. Und es war hier eine hässliche Lüftung. Und man hat überlegt, wie kann man die gestalten, dass es auch Hundertwasser gefällt. Und Hundertwasser war nicht sehr geduldig. Nach einer gewissen Zeit in dieser Besprechung hat er beschlossen, er haut den Hut drauf. So sagt man das bei uns in Wien, wenn man genug hat. Er hat die Besprechung verlassen. Die Kollegen haben nachgedacht, haben gesagt, das ist wohl seine beste Idee gewesen, denn wir werden seine Kappe vergrößern. 4 Meter im Durchmesser circa werden sie hier über diese hässliche Lüftung stülpen. Hundertwasser hat es nicht gewusst. Als er dann bei einer Baustellenbesprechung hier war und seine Kappe hier gesehen hat, hat er sich wirklich sehr gefreut.
Was den Naturliebhaber Hundertwasser sicher auch gefreut hätte, am Schlot, unterhalb der goldenen Disco-Kugel, nisten jedes Jahr mehrere Falkenfamilien. Zeichen für die gute Luftqualität und der Beweis, dass Naturschutz, Kunst und Technik Hand in Hand gehen können.
Die Hundertwasser-Müllverbrennungsanlage in Wien. Wer sich das jetzt nicht so richtig vorstellen kann, im Netz gibt es jede Menge Bilder. Und Friedensreich Hundertwasser wacht gewissermaßen bis heute über sein Werk. Oben auf dem Dach thront auf einem Türmchen das typische Käppi, das Hundertwasser immer getragen hat. Eine rot-blau gestreifte, bauschige Schirmmütze. Einfach so. Hier ist nochmal Musik aus Wien Jünger und ganz ohne Schmäh. Philippa Galli hat ihre Karriere als Schauspielerin gestartet. Als Musikerin namens Pippa ist sie aber auch sehr erfolgreich. Hier ist der Beweis, dass Musik aus Österreich auch ganz ohne Dialekt funktioniert. Pippa und Verstand.
Frag mich, wovor ich Angst hab, aber sag mir nicht, ich seh Gespenster, das Tageslicht, Tageslicht. Es beleuchtet bloß den Dreck und die Scherben von meinem Fenster. Seit ich falle, hat sich mein Blick getrübt und scheinbar alles ins falsche Licht gerückt. Hab ich mich wieder verzettelt. Meine 7 Leben haben mich gerettet. Ich verkaufte mein Verstand für ein paar Illusionen.
Weit ist sie ja nicht, die Heimreise aus Österreich. Also ein verlängertes Wochenende in Wien oder in den Alpen, das passt eigentlich immer rein, wenn man es wirklich will. Und selbstverständlich lohnt sich auch bei unseren direkten Nachbarn im Süden immer der zweite Blick. Mehr zweite Blicke in die Nähe und in die Ferne gibt es in unserem Radioreisen-Podcast, der ganz einfach zu finden ist in der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Falls es gefallen sollte, was wir da machen, dann einfach mal ein paar Sterne hinterlassen, also viele natürlich. Das hilft dann auch anderen, uns zu finden im großen, weiten Podcast-Meer. Egal ob Radio oder Podcast, am Mikrofon war auf jeden Fall Bärbel Wossack.